Die Trafostation. 10 Minuten Transformation auf die Ohren mit Wolf Lotter und Christoph Pause.
Abends in der Tagesschau ist alles noch so, wie es mal war. Wenn sich irgendwo auf der Welt Wirtschaftsminister treffen, dann tagen die Vertreter der führenden Industrienationen. Und vielleicht sind auch welche von Schwellenländern dabei. Das ist die alte Weltordnung. Deutschland ist eine Industrienation. Fleißig, wohlhabend, tüchtig. Die Schwellenländer können das vielleicht noch werden, wenn sie auch fleißig, wohlhabend und tüchtig sind. Doch das ist, wie wenn Opa vom Krieg erzählt. Lange her und längst nicht alles wahr. Deutschland ist seit den 1970er Jahren kein Industrieland mehr. Dass diese, etwa vom Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe und anderen Experten, ruhig ausgesprochene Wahrheit immer noch viele überrascht und in den Medien, auf Tagungen und auf der Straße ausgesprochen werden muss, das ist das eigentlich Überraschende an diesem Land. Unser Spitzenpersonal, Parteien, Lobbys vor allen Dingen, haben die Zeit verpennt. Deutschland ist keine Industrienation mehr. Seit den 1970er Jahren. Was heißt das? Im Jahr 1960 war gut die Hälfte der deutschen Arbeitnehmer in Fabriken beschäftigt, direkt oder indirekt. Heute sind es noch etwas mehr als 20%. Der Rest, Dienstleistungen, Services, immer mehr davon wissensbasierte Services, Wissensarbeit. Die Wissensökonomie, auf die man Politiker, Bürger und Medienleute immer extra hinweisen muss, ist keine Chimäre, sondern längst Realität. Doch während die Wissensproduktion, also Innovation, Entwicklung komplexer Systeme und Methoden, stark individualisiert ist, halt irgendwie doch recht kompliziert, ist für die Politik, die es gerne kurz und knapp hat, das Bild vom rauchenden Schornstein und den rollenden Fließbändern immer das Richtige. Wie fatal. Selbst die Grünen setzen auf die Industrie, plädieren für einen Industriestrompreis, den die kleinen Bäcker und Handwerksbetriebe auch sehnlich wünschen würden. Und die hätten es auch nötig. Eine Zwischenfrage. Braucht es das? Das ideologische Schlagwort von der Deindustrialisierung? Das greift jedenfalls nicht. Denn wenn es so wäre, dann müsste Deutschland längst verarmt sein. Mehr als 50 Jahre dauert die Deindustrialisierung nämlich schon. Und das ist gut für Mensch, Wohlstand und Umwelt. Nicht falsch verstehen. Sich in der Produktion wichtiger Güter nicht von schwierigen Partnern wie China abhängig zu machen, ist sicher klug. Und auch bei der Frage der autonomen Energieversorgung müssen wir die Lektionen der Abhängigkeiten lernen. Von Putin, aber auch von Staaten wie Katar, die den Terror unterstützen. Mit dem Geld übrigens, das wir dort für Gas auf den Tisch blättern. Deutschlands Textilindustrie zum Beispiel, das hat vor kurzem Hermann Simon, der Doyen unter den deutschen Unternehmensberatern, festgehalten, hatte mal 1 Million Mitarbeiter. Das hat uns nicht geschadet, im Gegenteil, sagt Simon. Und recht hat er. Was uns aber schadet, ist das sture Festhalten am Konzept der Industriegesellschaft. Lange Arbeitswege, Staus, eine energieintensive Produktion, Zeitverschwendung, Routinenarbeit, wo eigentlich Maschinen die Arbeit machen sollten und viel zu große und unflexible Strukturen, die unser Leben bestimmen. Deshalb brauchen wir keine Industriestrategie, sondern eine Wissensstrategie. Mit die wichtigste Ressource Deutschlands, des rohstoffarmen Landes, sind die Köpfe der Leute, ihre Ideen, die Fähigkeit, Neues zu schaffen und sich zu verändern, sich anzupassen in einer Welt, die mehr als kompliziert ist. Das ist eine Transformationsstrategie, die mehr ist als ein bisschen Geld vom Staat für alte Organisationsformen. Die Politik wird das nicht hinkriegen, so viel steht fest. Auch weil sie Teil dieses Festhaltens am Gestern ist. Wir aber leben jetzt und leben längst und gut von unserem Wissen. Und noch besser, wenn wir uns das bewusst machen.
Deutschland ist schon lange kein Industrieland mehr. Deindustrialisierung ist eine Chance. Und wir brauchen keine Industriestrategie, sondern eine Wissensstrategie. Das sind die Thesen von Wolf Lotter zur Industriepolitik, den ich jetzt ganz herzlich begrüße. Servus Wolf.
Hallo Christoph, hallo.
Deindustrialisierung ist eine Chance, keine Katastrophe. Ich stelle mir gerade vor, Wolf, wie du das erzählst auf einem Kongress des Bundesverbands der deutschen Industrie oder bei der IG Metall.
Interessanterweise, Christoph, ist es so, dass ich gelegentlich auch von Industrieunternehmen, die erfolgreich sind, gebeten werde, diese Vorträge zu halten. Und es ist allseits Sonne und Friede und Eierkuchen. Weil es tatsächlich so ist, dass der Teil der Industrie, der erfolgreich transformiert hat, der Wissensarbeit als seine Basis anerkannt hat, der weiß, dass es nicht mehr um diese Kunststoffindustrie geht, um dieses immer weiter so, diese Fließbandindustrie, wo uns die Chinesen, die Inder alle wesentlich überlegen sind, ja, dass es eigentlich um diese Wissensarbeitsproduktion geht. Die wissen das, die schätzen das und mit denen komme ich super klar. Also habe ich überhaupt kein Problem. Ich habe viel größeres Problem mit den Leuten, die eigentlich theoretisch sozusagen diese Industriegesellschaft politisch verteidigen. Das sind sehr, sehr oft Leute, die gar nichts mit der Produktion zu tun haben. Das sind auch Leute, die gar nichts mit der Frage zu tun haben, wo diese Arbeit eigentlich gemacht wird. Und die finden irgendwie, dass mit der Kritik an der alten Industriegesellschaft gleichsam die bundesrepublikanische Realverfassung und damit auch ihre eigene Existenz und Berechtigung angegriffen wird. Und das ist auch so. Also das ist tatsächlich so. Das ist übrigens auch eine Einsicht aus den 70er Jahren, die Verfassungsrechtler damals schon gehabt haben, die gesagt haben, tatsächlich ist es so, dass Deutschland realiter existiert, weil es diese industrielle Verfassung hat, weil es diese Einheitsverfassung hat. Und man hat immer alles der Industrie untergeordnet. Und das ist keine Kritik gewesen. Das kam sozusagen ganz positiv so vor. Und dann gab es diese Strukturprobleme seit den 70er Jahren. Es hat sich sehr, sehr viel getan. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung und in der Kultur hat es sich nicht getan. Und Verbände, Lobbys, Parteien, nicht nur die großen Volksparteien, sind mittlerweile alle, halten fest an diesem Bild, Industrie ist Vollbeschäftigung. Und das ist Quatsch. Das stimmt auch von den Zahlen her nicht mehr. Der große, überwiegende Teil der Menschen arbeitet in wissensbasierten Dienstleistungen. Ein viel kleinerer Teil, es sind etwa etwas ein bisschen mehr als 7 Millionen, arbeiten noch im klassischen Produktionsbereich. Und selbst da muss man dazu sagen, dass hier ja alles mit Mann und Maus alles eingerechnet ist, was mittlerweile auch in der Innovation dort ist, in der Entwicklung bei Mittelständlern und kleinen Unternehmen. Also kurz und gut, wenn wir wirklich von der klassischen Industrie leben würden, so wie das alle Parteien und Regierungsmitglieder behaupten, wären wir längst pleite.
Weshalb haben wir denn diese furchtbare Angst vor der Deindustrialisierung? Warum hängen wir so an der alten Welt?
Das hat erstens mal den historischen Grund, dass Deutschland, so wie wir das heute kennen, ja, also seit 1870, 71, im Grunde genommen ein Industriestaat war. Das heißt, Preußen, der Motor hinter dieser deutschen Vereinigung aus der Kleinstaaterei heraus, die ebenso kulturformend war, war eine Industrienation. Die haben gerade in ihren westdeutschen Besitzungen die Industrie enorm vorangetrieben und galten damals sozusagen als das Kalifornien Europas. Ja, die haben also auch die Engländer, die ja führend waren, als Werkstatt der Welt weggesteckt. Und denken wir nur an Made in Germany, das war ein Negativmerkmal zunächst und dann wurde es zu einem Positivmerkmal für Qualität, weil man so innovativ war. Das heißt, man war stolz auf das, was man im Kaiserreich im Wilhelminismus geschaffen hat. Und dann kam der Katzenjammer, der sehr, sehr lange währte. Aber man hat sich aber immer an diesen großen Zeiten der Einheit und der Verständigung der Nation orientiert. Und das war ja eine Zeit, die kulturell auch extrem wichtig war, weil man hier das Selbstverständnis dessen, was Deutschland ist, geformt hat. Bis heute übrigens, über all die Zeiten und Verwürfnisse des 20. Jahrhunderts hinweg. Die Parteien, die wir haben, wurden alle in dieser Zeit gegründet und also die großen Volksparteien wurden in dieser Zeit gegründet, auch die Liberalen kommen aus dieser Zeit. Das spielt eine große Rolle. Und das nächste ist, es gibt eine Kontinuität der Verbände auch, die ja denken, wenn die Schornsteine rauchen, wenn es diese Industriegesellschaft gibt, wenn es auch diese Gleichförmigkeit von Arbeit gibt, dann besteht eine gewisse Grundsicherheit für diese Nation. Und das hat sich aber aus der Zeit rausgearbeitet. Das ist nicht mehr das, womit wir tatsächlich Geld verdienen. Und, glaube ich, der wichtigste Grund für die Politik und auch für die Menschen, warum sie das befürworten, ist Übersichtlichkeit. Wir sind ja, was das Denken angeht, neigen wir ja dazu, es uns sehr, sehr, sehr einfach zu machen. Industrieunternehmen sind große Konzerne in der Regel, also in unserem Bewusstsein. Und deshalb ist es, wenn du ein sogenanntes Industrieunternehmen rettest oder förderst mit vielen Milliarden, ist die Wirksamkeit, die öffentliche Wahrnehmung immer eine sehr große, während tatsächlich das Struktur verändern und transformieren in den Bereichen, wo es wirklich um was gehen würde, Mittelstand bei KMUs, die tatsächlich die Innovationsleistung bringen, die die Steuern zahlen, die die meisten Leute beschäftigen, die tatsächlich auch die Veränderung vorantreiben, das lohnt sich nicht, weil dann wird es kompliziert, weil du hast viele, viele Tausende, die du da ansprechen müsstest und präsentieren müsstest. Und da ist es doch besser, wenn wir ein Bändchen auf der grünen Wiese irgendwo in Ostdeutschland durchschneiden, wo wir sagen können, wir haben jetzt 15 Milliarden in eine Fabrik gesteckt.
Aber warum subventionieren wir denn diese riesigen Konzerne und nicht kleine innovative Schnellboote? Und gleichzeitig stellt sich natürlich auch die Frage, in den USA und in China machen die das ja auch. Warum ist das dann bei uns ein Problem?
Vielleicht ist es einfach die Angst davor, nicht rechnen zu können. Denn die kleinen Mittelständler sozusagen machen in Summe ja viel mehr Arbeitsplätze aus. Nochmal, es gibt viel, viel mehr kleine Mittelständler mit viel, viel mehr Beschäftigten als diese großen. Wenn aber ein Laden mit 3.000 oder 15.000 Leuten zumacht, dann sind wir alle total betroffen. Dann ist die große Krise da. Wenn aber viele Mittelständler eingehen, weil unsere Transformationspolitik nicht funktioniert, weil unsere Innovationspolitik nicht funktioniert, dann sterben hier mal 300, da 500. In Summe sind es dann viel mehr. Und das muss man mal begreifen. Das heißt, wir müssen uns genau mit dieser Unfähigkeit, das Ganze zu überschauen, auseinandersetzen. Was die USA angeht, wir fördern gerade hier mit Milliarden Chipfabriken oder haben es zumindest vor, die eine amerikanische Chipfabrik sind. Also wir subventionieren sozusagen amerikanische Technologie in Deutschland, während die Amerikaner amerikanische Technologie in Amerika subventionieren, die Chinesen chinesisches Know-how in China. Das ist der Unterschied. Also darauf möchte ich schon hinweisen. Aber bei uns kann man halt politisch nichts anderes, als diese großen Subventionsblöcke abarbeiten, weil das halt so gewohnt ist. Und das ist dann gute Politik. Und das halte ich für falsch.
Robert Habeck, unser Wirtschaftsminister, möchte mit einer Industriestrategie gerade energieintensive Betriebe im Land halten. Und die Antwort ist Kritik von allen Seiten. Die einen sagen viel zu viel, die anderen sagen viel zu wenig. Was soll der arme Mann denn machen?
Es gehört zur Aufgabe eines Bundeswirtschaftsministers, gleich welcher Partei, und es gehört übrigens auch zur Aufgabe jedes Politikers und einer Regierung, dass sie den Leuten sagt, was wahr ist und was richtig ist und nicht das, was man gerne hören würde. Denn dann delegitimiert man sich selbst. Und das ist genau das, was passiert gerade mit dieser Industriestrategie. Wenn man das Gleiche macht wie alle anderen, dann gibt es eigentlich keinen Grund, ausgerechnet die zu wählen, die behauptet haben, sie machen es anders. Ich glaube, das ist einer der Lehren, die jetzt Robert Habeck zum Beispiel mal für sich klar machen sollte. Es gibt absurderweise keinen Grund, das zu tun, was er fordert. Wir haben hier energieintensive Produktionen. Es gibt zum Beispiel BASF, die brauchen so viel Energie wie die ganze Schweiz. Es gibt viele Technologien, die hier einfach auch nicht hergehören. Diese großen Fließbandtechnologien bringen hier auch nichts mehr. Es gibt vor allen Dingen auch das Erhalten von Strukturen, denken wir jetzt an die Kohlereviere, an die jetzt boomern, das wird ja ständig irgendwas gemacht. Es gibt einen ganz wunderbaren Beitrag von Gunnar Sohn und Kollegen Sohn mit Herrn Simon, wo sich Simon im Gespräch umdreht, sitzt da am Rhein und hinter ihm fährt ein Kohlefrachter nach dem anderen runter. Und er sagte, das letzte Mal, als ich das gesehen habe, war in den 50er Jahren, ja, also erfreulicherweise schon im hohen Alter. Und das ist das Ergebnis dieser Politik. Also wir gehen zurück. Wir erhalten noch nicht mal den Status quo, wir gehen zurück. Und ich halte es schon für wichtig, dass Wirtschaftspolitik tatsächlich zunächst einmal aufklärt, was tatsächlich ist. Also sonst braucht man nicht über Transformation reden, dann braucht man auch nicht über ökologische Veränderung reden, die ja mit der Wissensgesellschaft einhergeht und auf dieser Grundlage stattfindet, sondern soll man einfach sagen, wir möchten gerne hier diese alten schmutzigen Fabriken haben und dafür nehmen wir euer Steuergeld. Das ist auch okay, aber das ist dann die Wahrheit.
Aber wenn wir hier in Deutschland sagen, Schluss mit alter, energieintensiver, schmutziger Industrie, das sollen mal schön die anderen machen, machen wir uns da nicht einen zu schlanken Fuß? Was passiert beispielsweise, wenn BASF aus Deutschland weggeht und nur noch in China produziert? Können wir wirklich auf eine chemische Industrie verzichten hier in Deutschland?
Es heißt ja nicht, dass BASF nicht mehr in Ludwigsburg ist. Es heißt ja nur, dass die Produktion möglicherweise...
Ludwigshafen.
Ja, also die Produktion in Ludwigshafen ist. Es gibt ja auch das Konzept von designed in und gemacht und made in. Ja, das ist ja, hat sich ja weltweit durchgesetzt. Ich glaube, das war aber bei dieser Gelegenheit, und das darum würde es eigentlich gehen, ja nicht Probleme exportiert, indem man sagt, wir machen jetzt diese energieintensiven Dinge nicht mehr, sollen das gefälligst irgendwelche anderen machen. In der Regel landet das dann in den sogenannten Schwellenländern. Das können wir nicht wollen, sondern dass wir gleich mal überlegen, wie können wir das vernünftiger und besser machen. Das heißt, dass es auch einen Druck gibt auf die Produzenten, sich tatsächlich zu verändern. Und da sind wir in einem ganz wichtigen Punkt. Das verhindern diese Industrie-Subventionsstrategien, die ja keine Strategien sind, sondern eigentlich Fülltöpfe, nachhaltig. Denn klarerweise, wenn du als Produzent das Angebot bekommst, dass du deine Struktur erhalten kannst mit öffentlichem Geld, dann wirst du das tun und nicht innovieren. Alles andere wäre völlig irrational. Ja, es wird also darum gehen, Geld für tatsächliche Veränderungen zur Verfügung zu stellen und nicht für die Erhaltung des Status quo. Und was mich so aufbringt, ist, dass diese Industriestrategien Made in Germany immer Erhaltssubventionen sind, also Rüberretterprämien. Und das muss man mal ganz klar sehen. Wenn das Geld dafür verwendet würde, dass man etwas Kluges, etwas Wissensorientiertes macht, dass man Innovationen fördert, dass man Experimente fördert, dass man wirklich mal forscht auf breiter Basis, was ja nicht passiert, ja, dann ist es ja total okay. Aber den Output haben wir nicht. Wir haben immer nur theoretischen Output, aber nicht praktischen Output. Und deshalb glaube ich diesen Strategien nicht.
So, und damit sind wir am Ende dieser Trafostation. Was nehme ich mit? Weniger Geld in den Erhalt stecken, dafür endlich wirklich in Neues investieren, forschen und den Wandel treiben. Nicht theoretisch, sondern praktisch. Das fordert Wolf Lotter. Lieber Wolf, danke für deine Sicht auf die Industriepolitik in Deutschland und ihre Fehler. Bis zum nächsten Mal.
Ich danke auch. Und eine kleine Fußnote muss ich hinzufügen. Ich habe meine Weisheiten ja nicht sozusagen am Schreibtisch erwirkt, sondern rede mit den Leuten, die das tatsächlich tun, also mit guten Unternehmern und guten Produzenten, und deren Interessen vertrete ich relativ knallhart, weil ich sage, es muss die guten, unternehmerischen, fortschrittlichen Leute geben, die in diesem Land was zu reden haben. Kleine Fußnote, Ende und tschüss, danke.